SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt mal wieder, für die, die es auch zuschauen, als Videopodcast. Wir haben ja gesagt, vielleicht wird es den einen oder anderen Videopodcast nochmal geben. Und wir haben heute den Anlass dafür gefunden und ein bisschen auch gesucht, muss man zugeben. Und haben gesagt, wir machen heute nochmal einen Videopodcast, weil wir haben einen Gast. Nikolas und ich sitzen hier nicht alleine bei uns im Studio. Sehr, sehr schön. Christian Breuer sitzt hier bei uns. Du hast ein Beratungsunternehmen. Wir reden heute speziell fürs Handwerk, aber ihr beratet ja ganz, ganz viel aus der Branche. SHK dabei, ja so euer Steckenpferd seit 1989, wie du mir eben noch gesagt hast. Ich bin gespannt, was du uns erzählen kannst. Ich bin gespannt, was da so kommt. Das ist ja ein Riesenthema. Wir wollen nochmal von der anderen Seite auf die SHK-Welt, aufs Handwerk schauen. Cool, dass du hier bist und ja, ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann, ja.
Ja, Christian, wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange, muss man ja sagen, und verfolge ja deinen Werdegang ja von Anfang an, kann man auch in diesem Beratungsthema, und ich bin ja erfreut, dass wir es mal schaffen, hier jetzt beim Podcast zusammenzusitzen, aber vor allen Dingen auch mal so Aktuelles zu hören. Also vor einigen Wochen, kann man ja sagen, kamen die Handwerkszahlen raus, was da so passiert, so allgemein, nicht nur für die Sanitär-, Heiz- und Klimabranche. Und wobei da explizit vom Handwerkspräsident ja gesagt wurde, dass besonders unsere Branche ja im Fokus steht und auch der Fachkräftebedarf da ist. Ne?
Definitiv, ja.
Gut. Ja, lass mal loslegen. Wir sind gespannt. Es geht ja darum, wir haben neben dem Fachkräftethema, aber auch immer wieder das Thema, ja, man kommt in ein gewisses Alter. Ne? Viele Handwerksbetriebe sind jetzt 50 Jahre mindestens am Markt. Wir haben die Boomer-Generation, viele Handwerksunternehmer, aber natürlich auch Mitarbeiter, kommen jetzt in das Rentenalter. Wir hören immer wieder, was auch passiert durch, ich sag mal, Veränderungen in der Branche, dass dort ja das Thema Übergabe, Nachfolgeregelung und so weiter ja vielen auf den Nägel brennt.
Ja, definitiv. Also wenn man jetzt schaut, wir gehen davon aus, dass so 10.000 SHK-Betriebe, die Inhaber das Alter 60 erreichen oder erreicht haben, da schon tendenziell, dass manchmal schon auch zu spät ist, sich dann erst zu beschäftigen, okay, was passiert hier eigentlich? So, jetzt haben, wenn man so sagen will, 60% von denen das Glück, dass sie eine familieninterne Lösung schaffen. Ob das dann auch immer nachher so umgesetzt werden kann, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber es ist angedacht. Und dann bleibt noch der Mitarbeiter über, was ab einer bestimmten Größenordnung sehr, sehr schwierig ist aufgrund der Finanzierung. Ne? Wie soll er das bezahlen? Wie soll das eigentlich funktionieren? Wie macht man das dann eigentlich? Und dann gibt es dann, ich sag mal, der Rest, der dann irgendwann dasteht und sagt, was mache ich denn? Es wird weiter und weiter rausgeschoben. Wöchentlich kriegen wir da eigentlich dann die Anrufe von dem 67-Jährigen, 70-Jährigen, was machen wir denn jetzt? Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Hilf mir mal bitte. Und dann ist es schon deutlich zu spät, ja.
Vielleicht direkt vorab schon mal, was ist so eine Zeitfenster, wo du sagst, also es macht Sinn, klar, relativ früh sich damit zu beschäftigen. Aber viele fangen ja vielleicht auch erst an mit 63, 64, 65.
Das kennt ja auch irgendwie jeder, ne? Wenn er sagt, ich habe jetzt noch, ich habe 5 Jahre Zeit, dann wird so lange gewartet, bis die 5 Jahre um sind und irgendwie ist nichts passiert. Man braucht einfach einen strikten Plan. Man muss sich einfach diese Verantwortung bewusst machen, was das heißt, wenn ich jetzt nicht unbedingt am Ende abschließen möchte, ich muss jetzt was tun. Ich muss zumindest Wege finden, wenn jetzt die Familie nicht geht, okay, was kann ich darüber hinaus machen und dann dranbleiben. Sich Unterstützung holen, die kann man sicherlich auch beim Steuerberater auch initial mal finden, aber dann wirklich, wenn es um die Lösung geht, dann gucken, was macht für mich Sinn und was ist auch tragbar für das Unternehmen.
Wie unterstützt ihr denn dann den Handwerker, den Inhaber, der auf euch zukommt? Also was sagt ihr dem denn dann konkret, wenn wir jetzt sagen, Idealfall, hey, der kommt mit 55 auf euch zu?
Gut, wenn er, also das ist nicht immer altersabhängig dann, Erstmal ist die Firma auch im Mittelpunkt. Ja? Also wenn wir jetzt, wir sprechen da wirklich von unterschiedlichen Messgrößen, die relevant sind. Bei einem Verkauf klassischerweise brauche ich eine gewisse Größenordnung an Mitarbeitern, dass Strukturen auch da sind. Das kann ab 10, 12, das kann ab 20 Mitarbeitern der Fall sein und eine gewisse Umsatzgröße. Dass man sagt, okay, für den Käufer lohnt sich auch eine nicht ganz, ganz unkomplizierte Übernahme und das Risiko zu tragen. So, da wir jetzt aber auch einen Großteil kleinere Betriebe haben, bis 10 Mitarbeitern, ist das nicht immer so leicht zu beantworten. Und das Erste, was wir wirklich dann mit den Leuten machen, okay, zeig mir mal, wie stehst du da, wie steht dein Betrieb da, schauen uns die Zahlen an und sagen, immer offen und ehrlich, weil wir starten keine Verkaufsprozesse, wenn wir nicht das Gefühl haben, wir können die Firma auch so verkaufen, wie sich das der Handwerker dann vorstellt, dass wir ihm alternative Lösungsansätze sagen oder mitgeben oder sagen, lass uns schauen, können wir jemanden von außen reinholen? Bleibst du vielleicht noch im Unternehmen beteiligt? Gibt es eine schrittweise Übergabe? Gibt es regional? Muss nicht SHK sein, aber im Baubranche, wo du dich mit randötzeln kannst und solche Themen. Also das wird dann sehr oft sehr ausführlich diskutiert, aber umso früher die kommen, desto mehr Chancen hast du, eben halt auch die Wege einzuschlagen. Weil manchmal kann es ja auch sein, dass du sagst, okay, ich bin jetzt 55, vielleicht macht es Sinn, noch 2, 3 Mitarbeiter dazu zu holen. Wachs noch ein Stückchen oder verbessere die und die Themen, Forderungsmanagement, wie gehst du mit deinen Unfertigen um? Wir müssen noch 1, 2 gute Bilanzen haben, bevor wir an den Markt gehen und so weiter und so fort. Also das ist das, was man sich wünschen würde, ist immer eine Standardlösung, die hat man nie. Also das ist immer höchst individuell und dann ist sozusagen der Part des Inhabers eben halt auch wieder, wie ist der persönlich gestrickt, wie bereit ist er da mitzugehen, Risikobereitschaft zum Beispiel, auch Veränderungsbereitschaft und genau, das schauen wir uns am Anfang immer ganz genau an.
Du musst ja auch dann auf die Leute, wenn sie dich schon mal angerufen haben oder mit dir Kontakt hatten, du mit denen gesprochen hast, kannst du denn garantieren, wahrscheinlich nicht, aber doch Zuversicht geben, also wenn das alles so stimmt, wie du jetzt gerade ausgeführt hast, ein Käufer findet sich immer.
Genau, also wenn wir sagen, ab einem gewissen Punkt, der Betrieb ist jetzt verkaufsfähig, aus unserer Sicht ist das Finden eines potenziellen Käufers das geringste Problem. Natürlich spielen da immer auch persönliche Vorlieben eine Rolle. Kann ich mit denen oder kann ich nicht mit denen? Aber der Markt, der SHK-Markt ist so kaufbereit, wachstumsbereit an potenziellen Käufern, dass das ein geringes Problem ist. Natürlich, wir hatten das gerade am Anfang, spielt natürlich auch beispielsweise ein Standort eine Rolle. Ein 10-Mann-Betrieb in Hamburg kann sehr attraktiv sein, wenn der jetzt zum Beispiel bei mir in der Heimatregion in Cuxhaven ist, ist das eher schwierig als Standalone. Ja, aber die Kleinen können eben halt auch sehr gut an größere in der Nähe angeschlossen werden.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also wer kauft dann den Handwerksbetrieb?
Das, was ja auch durch die Medien letztes Jahr gegangen sind, da waren ja sehr große Transaktionen. Wenn ich jetzt mal von den Betrieben ausgehe, die eine gewisse Größe, Struktur und Ertragskraft haben, da gibt es eben halt die Finanzinvestoren, die sich reihum die Betriebe zusammenkaufen, als Gruppe zusammenschließen. Ob die jetzt Synergien heben oder nicht, das sagen sie immer ganz gerne, aber ob das denn immer der Fall ist. Aber durch diesen Zusammenschluss der vielen Unternehmen wird noch mehr Wert erzeugt dann und am Ende geht es dann darum, nach, was weiß ich, 5, 7 oder 10 Jahren dann die Gruppe als Ganzes wieder weiterzugeben. Dann gibt es eben halt, Entschuldigung, die Strategen, die heute schon SHK-Betrieb sind, große, da gibt es ja einige am Markt, die sich dann einfach auch als aus der Handwerksperspektive, als Stratege dann die Firmen holen, um auch am Markt mehr Präsenz und Größe zu haben. Genau, das ist jetzt auf dem Niveau, wo ich sage, das funktioniert sehr gut für die größeren Betriebe, die sehr ertragsstark sind. Wenn wir jetzt wieder zurück zu den kleineren, strukturschwächeren gehen, ist das sehr, sehr schwierig. Ja, also du kannst hoffen, dass das gerade passt, dass du einen großen in der Nähe hast, wo du ran kannst, aber da muss man, dann ist es eher personenbezogen. Hole ich mir eine Person von außen, die da einsteigen kann, die muss aber dann technisch sein, kann die das aber überhaupt trotzdem finanziell leisten und so weiter und so fort. Also die geringeren Bauchschmerzen hat man in größeren Betrieben, ja, das ist so.
So, Bauchschmerzen ist ein gutes Stichwort. Sind Erwartungen manchmal überzogen oder sind die realistisch?
In der Regel sind sie entweder überzogen oder es gibt keine. So, also das dazwischen nicht, das ist mein Job, dann ein vernünftiges Erwartungsmanagement auf Neudeutsch mit denen zu betreiben. Es gibt da auch unterschiedliche Ansatzweisen. Der ein oder andere Berater sagt, geht bis zum Himmel, let's go. Wir sind da eher konservativ immer unterwegs und sagen, das ist wirklich realistisch, das wirst du auf jeden Fall haben und alles, was wir darüber schaffen, wunderbar. So gehen wir daran. Aber dass man schon damit auch zu kämpfen hat, dass der eine sagt, naja, die Zahlen sind die eine Sache, aber wir haben doch hier eine Marke, wir sind doch schon seit 50 Jahren am Markt. Da gebe ich eigentlich immer wieder, naja, ein Käufer wird sagen, warum spiegelt sich das nicht in den Zahlen wieder, wenn ihr so gut seid? Punkt. Damit, na, also man muss da sich von lösen, oder die lösen sich dann auch häufig davon, es zählt erstmal alles das, was ich auch belegbar da habe. Alles andere ist schwierig.
Umsatzrendite, gibt es eine Größenordnung von bis, wo du sagst, also ab da kann man mal hinschauen, oder gibt es auch sogar Fälle, wo man sagt, naja, ist nicht so gut, aber weil er gute Leute hat und wie gesagt in der Adaption dann mit anderen Betrieben könnte es trotzdem Sinn machen?
Also wenn die Finanzinvestoren oder die hiesigen Gruppen draufschauen, dann erwarten die schon eine Rendite von 10%, also vielleicht auch knapp darunter. Es geht ab ein Ergebnis vor Steuern, so ich sag mal ab 300.000 los, eher 500.000. Das ist auch immer unterschiedlich, wie die Gruppen das sehen. Das ist so, ich sag mal, die Größenordnung. Es gibt aber auch Fälle, wenn ich jetzt einen 200-Mann-Betrieb habe, der aber ein negatives Ergebnis ausweist, kann der trotzdem sehr attraktiv sein. Also es gibt da eigentlich, spricht man da immer von, es gibt nur gute Deals und keine schlechten Firmen. Ja, es gibt nur schlechte Deals. Und genau, das passt.
Ja. Wie ist es dann? Du, ich finde es so interessant, weil du so extrem viel dann ins Handwerk schaust und so viele Handwerksbetriebe kennenlernst, die Inhaber kennenlernst. Wie würdest du überhaupt die Struktur im Handwerk, wie siehst du das? Weil es ist ja dann immer so ein schwieriges Ding. Handwerk können irgendwann viele, man hat die Ausbildung gemacht, man hatte jahrelange Erfahrung, aber dann als Handwerker nachher mit 20, 30 Mann, muss man ja dann eben auch den Geschäftsführer darstellen und den da muss man ja ganz andere Entscheidungen treffen. Also wie schätzt du da überhaupt die Lage ein? Können das viele oder sind da viele wirklich auf euch angewiesen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja wachstümlich. Viele wachsen dann in diese Situation rein. Die relativ oder weiterhin etwas kleiner sind, sind immer noch sehr inhaberabhängig. Das heißt, der Inhaber ist operativ tätig, der fährt raus, der muss machen, tun und alles. Das hast du aber auch tatsächlich auch in größeren Betrieben hier und da. Aber die Tendenz ist eher dort, dass dich die Inhaber geschafft haben, ein bisschen weiter zurückzuziehen, nur noch bei sehr wichtigen Sachen dabei sind oder bei dem Akquise-Thema, aber nicht auf der Baustelle unterwegs. Also das ist so ein strukturelles Problem. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe da hin und löse das mal eben. Das ist sehr eingewachsen, das ist auch emotional verbunden, wenn ich jetzt dem Inhaber sage, du musst dich rausziehen. Sonst wird es sehr, sehr schwierig und er sagt dann, nee, ohne mich geht hier gar nichts. Und auf der anderen Seite fordert er dann, wenn ich die Firma aber übergebe, will ich sofort raus. Dann sage ich auch zu ihm, auch das wird so nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen. In der Regel bleibt der Inhaber mindestens 2 Jahre nach der Übergabe noch drinne. Weil ansonsten ist die Gefahr groß, dass die Firma auseinanderbricht. Ja? Und diese Strukturen sind eigentlich eines der Probleme dann in der Übergabe.
Ja. Wir haben ja am Anfang gesagt, du bist ja schon länger unterwegs mit dem Thema, auch wenn du noch sehr jung aussiehst. Was hat sich geändert in den letzten Jahren?
Also ich finde, oder das, was ich sehe und mitbekomme, ist, dass die Anforderungen für die Handwerker extremer werden jedes Jahr. Angefangen jetzt mit der neuen Gesetzeslage, mit der Technik, aber es geht ja auch um firmeninterne Sachen, Mitarbeiter. Wie halte ich die, wie bekomme ich die neuen dazu? Ausbildung. Ich habe meistens nicht nur einen Ausbildungsauftrag, sondern meistens auch noch einen Erziehungsauftrag. So, und dann habe ich aber auch die Kunden, die immer weiter besser informiert werden, auch durch die GreenTech-Unternehmen, die auch auf den Markt drängen. Und dann frage ich mich schon auch oft, wie sollen die Betriebe das schaffen, na, dem Stand zu halten? Und das verstärkt eigentlich diese Tendenz, die wir haben mit der Konsolidierung durch die Nachfolge, dass viele eben halt sich zu Gruppen zusammenschließen. Das ist ein Part. Die kleineren kommen einfach dann auch nicht mehr mit. Und das sind dann auch meistens die, die auch schon jetzt vor der Gesetzesänderung auch Probleme hatten, würde ich sagen, die eher darauf angewiesen sind, Anfragen kommen, der Telefon klingelt, ich fahre raus. So, das funktioniert einfach so nicht mehr und diese Beweglichkeit fehlt dann oft auch. Und aber es ist auch natürlich, also es ist kein Vorwurf, das ist einfach gewachsen und da kommen die sehr schwer raus. Ja.
Also gibt es denn auch Firmeninhaber oder Inhaberinnen, die mit 40 dann auf dich zukommen, oh, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze?
Die gibt es. Also das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Es ist nicht immer nur ein Nachfolgethema. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Einer könnte zum Beispiel sein, man ist mal zu zweit gestartet, hat jetzt das Gefühl, dass man nicht mehr so gut zusammenpasst. Der eine möchte das machen, der andere dies lieber. Die Rollen sind unterschiedlich gewichtigt. Der andere ist eigentlich immer noch Obermonteur, der andere ist jetzt Geschäftsführer gefühlt, ja. Und beide partizipieren gleich. Das ist ein Thema. Und ein anderes kann sein, viele Unternehmer sind ja irgendwie für sich. Es gibt zwar ERFA-Gruppen, aber so einen richtigen Austausch haben die meisten gar nicht. Und dann kommt schon die Überlegung auf, okay, ich will jetzt hier nochmal ein bisschen was machen, ich will nach vorne, will mich jetzt aber nicht erheblich verschulden, was mache ich denn? So, dann kann auch ein Investor von außen eine Hilfestellung sein und sagen, okay, ich nehme dir schon zwar einen Teil der Anteile ab, aber ich helf dir hier richtig was rauszumachen und groß zu werden. Das sind auch Alternativen, aber auch schon hinter dem Hintergrund, dass die sagen, ja gut, ich werde hier vermutlich auch niemanden in der Familie haben, der das dann auch machen wird. Ja.
So grundsätzliche Informationen, wir kriegen das manchmal mit von Fachverbänden oder Innungen, unterstützt du da auch mal mit Vorträgen oder wird das gar nicht angefragt? Oder?
Ich würde es gerne machen, es wird aber nicht so auch angenommen, Punkt eigentlich, ja. Ich würde es gerne machen und ich glaube, das macht Sinn. Es geht aber dann eben halt schon, wenn wir solche Vorträge machen, auch schon zur Sache. Also nicht alles nochmal, diese Übergabeform, was passiert da draußen eigentlich? Weil das ist immer ganz nett, wenn das in der Theorie irgendwie kommt und was es da nicht alles Möglichkeiten gibt. Und diese Berechnungsmethode ist dies, das. Einfach gucken, was passiert da. Wer Interesse hat, wir haben da auch Fallstudien zugemacht zu gewissen Themen. Genau, da kann man auch wirklich sehen, wie unterschiedlich das teilweise auch in den Situationen ist. Ja.
Wir haben ja schon ein bisschen, auch die Psychologie muss man ja beachten bei solchen Dingen. Ist vielleicht auch, dass man da gar nicht so angefragt wird für solche Dinge, weil ja keiner sich neben seinen Mitbewerber, vielleicht sogar aus der Region oder so, setzen will. Ach, ich habe Interesse daran, vielleicht mal einen Betrieb zu verkaufen oder zu veräußern.
Guter Punkt. Ist auch so, ja. Das ist auch so. Aber ich glaube, also auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, dass ich mich da nicht vor meinem Konkurrenten Straße gegenüber so öffnen will. Auf der anderen Seite ist es aber auch hier und da falsche Scham, weil am Ende des Tages hilft es ja nicht. Irgendwas muss ja passieren dann, ja. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, was wir auch immer anbieten. Bei uns kann sich jeder, wirklich jedes Unternehmen melden, wenn er sagt, ich will jetzt einfach mal wissen, was das hier eigentlich ist. Die Zeit nehme ich mir immer. Egal, ob ich das Gefühl habe, das wird jetzt der nächste Superdeal oder ich schon das Gefühl habe, das wird aber sehr, sehr schwierig. Das ist egal, da helfen wir jedem, der anruft, ja, oder der was wissen will oder schreibt oder was. Ja,
ja, du bist ja eine Beratungsgesellschaft, ja, wenn man so will, oder führst die. Gibt es denn andere Themen, außer dem, was wir jetzt so ein bisschen versucht haben zu besprechen, oder du hast es ja gut erklärt, wo du sagst, ich sag mal, wir haben eben den 40-Jährigen angesprochen oder die 40-Jährige, dass die dann kommt und sagt, hier, ich brauche mal Beratung, wie kann ich das hier machen? Ich will vielleicht von 15 auf 25 Mann Betrieb wachsen. Was muss ich beachten? Geht deine Beratung so weit?
Ja, die geht so weit. Ich denke, jeder, der auch die Branche verfolgt hat, weiß ja, wo EWS so ein bisschen herkommt, auch aus dem Personalbereich. Natürlich auch industrieseitig, aber auch im Handwerk ist es gerade so, wenn man sich jetzt ein bisschen oder die Brücke zieht vom Nachfolgethema zu dem Personalthema, bei der Unternehmensübergabe ist ja immer noch der Inhaber mit drinne. So, aber irgendwann will der halt raus. So, und wer übernimmt diesen Part? So, und das machen wir halt auch, dass wir sagen, okay, wer wird der neue Geschäftsführer dort? Oder in der Vorbereitung.
Also eine interne Lösung, Entschuldigung.
Ja, wenn es geht, eine interne Lösung, aber wir suchen auch eine externe. Ja, weil wenn die interne tendenziell so stark ist, dann binden wir die vorher schon in den Unternehmensverkauf mit ein. Also in der Regel ist das eine externe Lösung, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt jemanden von außen holen. Das ist leider oft nachgelagert. Es wäre schön, wenn es vorgelagert wäre, weil das ist ein Werttreiber, wenn ich sagen kann als Verkäufer, jo, ich habe hier schon jemanden, der Betrieb läuft ohne mich, gefühlt. Das andere Thema sind Themen wie zweite Führungsebene, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt für den Bereich, das müssen wir klarer gliedern. Es geht um Inhaberentlastung. Oft ist das Thema, die haben so viel im Gepäck, dass sie sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, so, jetzt muss ich mal ein paar Sachen hier abgeben. Und das ist nicht immer damit getan, dass ich jetzt zu dem Mitarbeiter sage, so, jetzt machst du das, die fehlen einfach. Und die besorgen wir dann, ja.
Stoßt ihr dann nicht enorm oft irgendwie auch auf Kritik, dass das ihr beispielsweise, ihr werdet angefragt von einem dann, von dem Inhaber zum Beispiel, aber dass dann die weiteren Mitarbeiter oder die Lösungen, die ihr dann vielleicht euch überlegt, dann Kritik euch gegenüber äußern, im Sinne von, warum denn jetzt jemand extern ist, warum denn jemanden dazu holen, wir können das doch alles auch alleine?
Ja, super, das ist richtig. Das gehört natürlich mit dazu, dass wir im Vorfeld gucken, was ist hier überhaupt? Weil hin und wieder ist der, ich sag mal, der Inhaber blickt dann eher eindimensional und der sagt, der kann das eh nicht. Ja? Und dann geht man mit den Leuten ins Gespräch und findet heraus, oh, der ist sehr interessant, ja. Der kann es vielleicht jetzt noch nicht alleine, aber wenn wir jemanden dazustellen, der den ergänzt, beispielsweise du hast einen sehr starken Techniker bei dir in der Firma, du sagst, okay, ich brauche jetzt noch einen, der kaufmännisch gut ist. Und dann nimmst du eine Doppelspitze beispielsweise für manche Themen. Also wir sind da immer sehr sensibel, weil es auch deutlich einfacher ist zu sagen, wir nutzen auch interne Themen. Ja, genau. Aber es müssen immer auch alle abgeholt werden. Das ist ganz wichtig, weil nicht, dass nachher jemand dann beleidigt abzieht. Das geht nicht, ja.
Ja gut, Unruhe kommt dann rein, sobald dann bekannt wird, also hier passiert irgendwas, ne, oder? Wie geht man damit um? Schult ihr da oder gibt ihr auch Hinweise dann an den Inhaber oder an den Verkäufer, wie man damit umzugehen hat? Wie man vielleicht vermittelt, hallo, ihr wisst, ich bin so und so alt, ich suche eine Übergabe und es steht jetzt das und das an und es ist tatsächlich passiert, wir haben schon Käufer. Ja.
Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Viele haben sehr viel Angst davor. Auf der einen Seite kann ich es auch verstehen, weil das erstmal sehr emotional ist. Man will keinen vergrätzen. Man hat das Gefühl auch, dass man die anderen vielleicht sogar verrät, seine Mitarbeiter. Der Prozess an sich wird sehr diskret gehalten. Also die Mitarbeiter kriegen an sich nichts mit, außer die, die man vielleicht in dem Prozess benötigt, aus der zweiten Führungsebene, die kriegen es am ersten mal mit. So, und in der Regel ist es so, dass man dann verkündet, wenn alles unter Dach und Fach ist, nicht, dass sich noch irgendwas ändert und dass man dann wirklich klassisch, also sich irgendwie versammelt, ein paar Bratwürste und Bierchen trinkt und dann kommt der neue Käufer ran und sagt, wisst ihr, was sich ändert? Hier ändert sich eigentlich gar nichts, ja. Der Betrieb läuft ja in der Regel so weiter, also
der Name wird wahrscheinlich behalten.
Dass es so eine krasse Integration gibt, dass jemand sagt, okay, das Unternehmen heißt jetzt nicht mehr Möller, sondern Meier. Das gibt es ja in der Regel nicht, weil das Asset, was die da ja kaufen, ist ja auch der Markenname, die Mitarbeiter und alles, was dazugehört. Also bei vielen Unternehmen siehst du es eigentlich nur dann im Handelsregisterauszug oder der Inhaber hat sich gewechselt. Ja, also mehr kriegst du eigentlich gar nicht mit. Und die Mitarbeiter eigentlich auch nicht.
Wie ist dann so ein bisschen eure weitere Planung, also die Themen sind natürlich unfassbar vielschichtig, die du jetzt angesprochen hast, die wir angesprochen haben. Nikolaus, du hast es gesagt, die Zahlen sind so ein bisschen draußen, 120.000 offene Stellen im Handwerk generell, nicht in der SAK-Branche, generell in Deutschland. Was sind dann eure Themen? Was wollt ihr dann in den nächsten Jahren noch stärker bespielen oder was müsst ihr dann stärker bespielen?
Also wir wollen uns weiter bei dem Nachfolgethema als Komplettberatung, Nachfolge und Geschäftsführung einfach stärker aufstellen. Das ist das eine Thema, was jetzt bei uns noch dazu gekommen ist. Wir haben aus meiner Sicht endlich mit Patrick Riedel, Partner von mir, eine Lösung gefunden, dass wir auch das Fachkräfte-Recruiting gut hinbekommen. Da gibt es ja auch geteilte Meinung und geteilte Qualität am Markt, aber die Themen, die wir zusammen gemacht haben, dass sie so funktionieren, hätte ich niemals geglaubt. Und dass wir das sozusagen auch noch mit dazu nehmen. Das heißt, dass wir den Betrieb nicht nur in der Nachfolgelösung haben, aber eigentlich alles, was den Inhaber betrifft, abbilden können. Das ist das große Ganze, wo wir hinwollen.
Du hast es ja eben so angesetzt, aber ich hatte ja gefragt, was hat sich so verändert?
Ja.
Würdest du sagen, das Handwerk wird sich weiter professionalisieren müssen vor dem Hintergrund, was du ja gesagt hast mit den Verordnungen, mit der neuen Gesetzgebung, also ich will gar nicht aufs Gebäudemodernisierungsgesetz oder GEG oder wie auch immer hinaus, wo wir ja seit einigen Wochen wenigstens die Eckpunkte haben. Vielleicht weiß man inzwischen auch mehr. Da muss sich ja auch jemand drum kümmern. Werden denn so die ein, zwei Mann-Betriebe, das, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, wird ja oft so verstanden, ist aber gar nicht gemeint, die, ich sag mal, schon auch ihre Klientel haben, noch bleiben, aber so, ich sag mal, ab einer Größenordnung, ohne jetzt das ganz festzumachen, aber 15, 20 Personen wird ein SAK-Handwerksbetrieb vielleicht in Zukunft haben müssen, um einfach, ich sag mal, diesen Anforderungen auch gerecht werden zu können noch. Also im bürokratischen
Anforderungen. Ja, genau. Ne? Also die neue Gesetzesanlage ist eher eigentlich ein Problemverstärker. Es ist jetzt nicht das Problem selbst. Die Struktur, die Größe ist das Thema, die fehlende Professionalisierung. Und da bin ich auf dem Standpunkt ganz klar, die werden es sehr, sehr schwer haben, am Markt zu bleiben. Ja, es gibt, es ist immer regionabhängig schon, ganz klar. Aber da wirklich mitziehen zu können und zu sagen, okay, wir haben auch einen guten Marktzugang, das läuft auch wirklich nicht auf Krampf oder so, das wird sehr, sehr schwierig. Also du brauchst eine gewisse Größe, der Drang zum Größeren wird immer stärker. Ja.
Green Tech Unternehmen, du hast es in einem anderen Zusammenhang eben auch schon erwähnt, gerade in dem Bereich Heizung, Klima, Lüftung, sage ich mal ein bisschen breiter, aber vor allen Dingen natürlich im Bereich Wärme, siehst du da eine Disruption? Wird sich das wirklich im Handwerk nochmal ganz anders darstellen, dass da, ich sag mal, auch was jetzt Wartung und so weiter, das wird ja oft mit angeboten, dass sich da wirklich eine Verschiebung anbahnt, die vielleicht viele Handwerksbetriebe so noch gar nicht auf dem Schirm haben?
Also, dass es sich hier und da nicht vermeiden lässt, ist, glaube ich, klar, aufgrund auch der Budgets, über die verfügen, was Marketing angeht. Du hast es ständig irgendwie im Briefkasten und so weiter und so fort. Ich bin aber dennoch absolut pro regionales Handwerk, weil ich glaube, dass die Leute Kontakt haben wollen zu ihren, zu Leuten, die sie kennen oder die sie in der Region haben, wenn irgendwie, was weiß ich, am zweiten Weihnachtsfeiertag mal die Heizung ausgeht, dann will ich wissen, den rufe ich jetzt an und der kommt auch noch und nicht in irgendeiner Hotline landen. Ich glaube, das sind so Themen, die ich jetzt sehen würde, wo ich sage, das mache ich eher nicht. Ja, aber es wäre, glaube ich, naiv zu sagen, die haben gar keinen Einfluss. Da werden immer wieder Leute draufspringen und es ist dann nur schade, wenn dann der regionale Handwerker kommt, um irgendwas zu reparieren oder was weiß ich, also nur noch die verlängerte Werkbank dann ist es wirklich eine Entwicklung, die irgendwie nicht schön ist. Ja.
Also du musst auch Selbstbewusstsein vermitteln dem Handwerk gegenüber.
Ja, weil, genau, definitiv, weil es ist ja stark. Es ist ja stark. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich viele eher ducken dann. Ha, und was sollen wir noch alles machen? Kann ich auch verstehen, aus dieser Überforderung, die ich angesprochen habe, die kommen eben halt ja auch noch mit dazu. Aber am Ende ist ja, die Systemrelevanz ist da, es ist alles da. So, und von daher braucht man sich da auch nicht zu verstecken.
Du hast einen tiefen Einblick, haben wir jetzt schon herausgehört. Mhm. Ist ein Handwerksbetrieb heute Sanitärheizung gemeinsam? Wie viel reine Heizungsbauer, reine Sanitärinstallateure kann man das gewichten? Vielleicht kannst du uns da mal aus deiner, ja, vielleicht auch nicht jetzt ganz großen, aber aus der Welt, aus der du ja dann unterwegs bist, wie wird dann Sanitär und Heizung unterwegs dann auch gewichtet in deinen Verkaufsargumenten?
Also das, was ich wahrnehme oder was wir haben, die sind sehr stark Heizung. Ja, Sanitär ist relativ wenig Beigeschäft. Das hat auch den Grund, da es tendenziell ja auch komplexer ist teilweise von dem Verkauf, von der Planung, eine Wärmepumpe tauschen, das ist straightforward, rein, raus und gemacht. Das liegt aber auch ein bisschen, wie gesagt, auch ein bisschen an dieser Verschiebung. was ich sagte, die guten Betriebe sind halt da beweglich und sagen, okay, jetzt machen wir halt mehr Heizung oder Wärmepumpe. So, das kann sein, dass sie vor 5 Jahren aber auch mehr Sanitär gemacht haben. Das aber aktuell ist eher der Hit eben halt Heizung. Bei uns ist es halt auch Kälte, Kältetechnik oder eben das, was du im Gewerbe einbaust. Ja, so, das ist da sehr hoch gewertet.
Würdest du denn dem Handwerker, dem Handwerksunternehmen, je nachdem wie groß es dann ist, dann auch empfehlen, sich einen Bereich zu suchen oder so ganz breit aufzustellen? Weil du hast es gesagt, es gibt ja so, so viele Themen. Ist ja, also wenn man jetzt einen 50-Mann-Betrieb hat, kann man ja Heizung, Sanitär, man kann Kälte machen, man kann dazu dann noch die Klimalösung machen. Der Bereich ist ja einfach sehr, sehr groß.
Ja, gut, also da lügen die Zahlen halt nicht. Man guckt sich die Bereiche an und sagt, okay, welche funktionieren gut und welche nicht. Wenn der Sanitärbereich sehr gut funktioniert, dann bleibt er natürlich. Was wir aber dann machen, ist, wenn wir einen Bereich haben, der kein Geld bringt, dass wir den auch rausnehmen. Also sagen, pass mal auf, den solltest du rückfahren oder man gliedert das aus oder gibt das ab oder das muss weg. Ja, aber wenn jemand top ist in Sanitär, Badrenovierung oder was weiß ich, dann hat das auch seinen Grund und dann funktioniert das auch.
Welchen Mehrwert bieten jetzt auch viele Wartungsverträge? Wir kriegen immer zu hören, bei Firmen, die vielleicht 50 Leute haben, sagen ja, die Hälfte meiner Leute ist mit Wartung beschäftigt.
Ja. Ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also es hat gar nicht so einen hohen Wert, weil du bindest halt Kapazität. Wartung ist nicht selten auch irgendwo ein Draufzahlgeschäft. Es bindet aber auf jeden Fall Kapazität. So, jetzt sagen die einen, naja, ich bin ja aber beim Kunden vor Ort und kann was machen. Die anderen sagen, ja, wenn der was hat, dann ruft er eh an. So, also dafür brauche ich keinen Wartungsvertrag. Ich habe eine Bindung zu dem. Aber ich würde ganz klar sagen, Wartungsverträge haben eher eine untergeordnete Rolle. Das denkt man, dass das sehr, sehr wichtig ist, aber in den Prozessen, in denen wir unterwegs sind, ist es nice to have, aber es ist jetzt nicht, wo man sagt,
okay, juhu. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, ja, das wäre ein Asset, das ja wirklich positiver wäre, okay. Ja. Von meiner Seite aus, frag dich mal direkt, gibt es noch Punkte, die du noch mal gerne da nach vorne, in die Shownotes kommt natürlich deine Adresse,
ja,
vielleicht meldet sich ja einer aufgrund des Podcasts, ne? Und wenn man dich jetzt auch gesehen hat, wenn man das als Videopodcast ja gesehen hat, aber ich kann nur sagen, vielen Dank mal für den tiefen Einblick, für so eine aktuelle Situationsbeschreibung. Würdest du sagen, deine Arbeit ist gesichert für die nächsten 10 Jahre?
Also ich würde es auf jeden Fall hoffen, ich glaube es auch. Weil neben SHK schauen wir oder sind wir auch in anderen Baugewerken unterwegs, wo der Druck ähnlich ist. Und dazu muss ich auch sagen, ist es auch viel zu interessant, diese Themen zu begleiten und zu machen, dass ich da auch freiwillig rausgehen würde. Ja, ja,
so war das nicht zu verstehen. Nee,
aber ich weiß, wie du das meinst. Nein, also ich glaube schon, dass das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Ja. Potenziell kommt da ja noch viel mehr in den nächsten Jahren, wie wir es gesagt haben. Also demografischen Wandel haben wir alle irgendwo im Blick. Ja. Da wird ja noch viel, viel dann auf euch zukommen eigentlich.
Aber die sind ja dann schon zu spät dran, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist richtig, die müssen
die
ja heute
hätten ja schon kommen. Vor 10 Jahren anfangen müssen. Ne?
Ja, du hast super aufgepasst.
Ja, super. Christian, danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch, für die Einblicke auch. Und ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal quatschen und wenn sich auf dann vielleicht ein bisschen was geändert hat oder anders entwickelt hat.
Ja, herzlichen Dank und hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir danken dir und dir alles Gute erstmal.
Vielen Dank.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Frederik Liebermann.